Ja, vielen Dank, dass ich das Wort bekomme. Ich freue mich über die Einladung und habe gerade festgestellt, dass, glaube ich, echt die Zeit reif ist, Erich Fromm wieder mehr zu rezipieren. Ich muss gestehen, dass ich, da ich wirklich sehr eingespannt bin in die Arbeit im Bundestag, aber vor allen Dingen in die außerparlamentarische Arbeit, die ich auf jeden Fall zusätzlich machen will, weil man Gesellschaft nicht im Parlament verändert, dass ich viel zu wenig zum Lesen komme und es jetzt auch wieder sehr, sehr schön fand, dass ich gezwungen war, gewissermaßen wieder ein bisschen Marx und neuere Rezeptionen und Weiterentwicklungen zu lesen. Also von daher ganz herzlichen Dank. Wo ist er jetzt, der Klaus Wiedeström? Für die Einladung und ganz herzlichen Glückwunsch. Ich finde es schade, dass hier nicht gesungen wird. Das wäre schön. Aber das traue ich mich jetzt auch nicht einzustimmen. Ich möchte vielleicht noch zu meiner Person hinzufügen, dass ich auch eine Geschichte als Gewerkschafterin habe. Also ich habe 10 Jahre hauptamtlich beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Baden-Württemberg gearbeitet und habe sehr, sehr viel ehrenamtliche Gewerkschaftsarbeit gemacht. Ich habe eine betriebliche Ausbildung, Interessenvertretung. Also ich habe, will ich sagen, ich bin keine Wissenschaftlerin, aber das, was man so organische Intellektuelle nennt, also Gramsci hat es so genannt, also Leute, die sich aufgrund ihrer politischen Einmischung qualifizieren, die Theorie sich aneignen und es aber immer in praktischen politischen Aktivitäten sozusagen ausprobieren und konkret machen. So eine bin ich und ich möchte, das wurde gerade schon gesagt, nicht über Die Linke als Partei sprechen, aber natürlich wird es auch eine Rolle spielen, sondern so ein bisschen die Situation linker Politik im Kontext von Marx und seinen Möglichkeiten, Angeboten, Vorstellungen, Vorschlägen und Herausforderungen zu beleuchten. Dazu habe ich 5 Thesen und 5 Baustellen, die ich jetzt in ziemlicher Kürze durchlaufen werde. Und zwar deshalb, weil ich denke, es ist gut, wenn wir nachher da an den Stellen vertiefen, wo es hier im Auditorium Interesse gibt. Deshalb mache ich das wirklich kursorisch und werde bestimmt vieles auslassen, wo ich hinterher denke, ah, da hätte ich noch was dazu sagen wollen, aber wir werden dann sehen, wie das Interesse ist, an welcher Stelle ich dann mehr erzähle oder andere mehr erzählen. Der erste Punkt, der setzt gerade ein an Habermas, weil ich glaube, dass eine zentrale Schwäche der Linken insgesamt, also weltweit, aber natürlich vor allem der europäischen Linken ist, dass die Illusion verbreitet war mit der Zähmung des Kapitalismus durch den real existierenden Sozialismus, dass da so ein Weg beschritten ist, der ganz okay ist, der gangbar ist für den größten Teil der nicht besitzenden Klassen. Und das hat sich vor allen Dingen, glaube ich, darin ausgewirkt, dass es eben einen relevanten Teil sowohl der Arbeiterbewegung, also der Gewerkschaften, als auch der Sozialdemokratie gab und gibt, die sich sozusagen verabschiedet haben von der Herausforderung, die Analyse und Kritik des Kapitalismus zu betreiben. Und zwar sehr grundsätzlich und mit dem Ziel, das wurde vorhin schon angesprochen, diesen Kapitalismus auch zu überwinden, also die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern, die Ausbeutungsverhältnisse für die große Mehrzahl der Menschen sind. Und die Tatsache, dass sich mit dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus keine breite linke Bewegung für einen, ich sage jetzt mal, demokratischen, menschlichen, emanzipatorischen Sozialismus entwickelt hat, sondern ein relevanter Teil der Linken sich arrangiert hat, den Tiger zu reiten, also so hat es damals Gerhard Schröder formuliert, man muss den Tiger reiten und bei uns hat sich das im Grunde konzentriert in der Agenda 2010, die im Kern bedeutet hat, dass man den Standort Deutschland attraktiv macht für Kapitalanleger und damit, das war ja schon mit diesem Anspruch verbunden, die Lebensverhältnisse der Menschen verbessert oder zumindest auf dem Standard hält, der akzeptabel ist. Die Sozialdemokratie hat ja nicht gesagt, wir wollen, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer, was letztlich das Ergebnis war dieser Politik, sondern sie haben ja gesagt, also wenn die Unternehmen boomen und wenn es denen gut geht und wenn da Gewinn abfällt, dann fällt für die anderen auch was ab. Tatsächlich, und das ist eben die Herausforderung, die Karl Marx stellt, geht es aber darum, die wirklichen Verhältnisse aufs Gründlichste zu untersuchen und genau zu analysieren, wie es sich eigentlich mit den ökonomischen, mit den sozialen, mit den gesamten gesellschaftlichen Verhältnissen verhält und wie sie sich entwickelt haben. Und wenn man die Lage anschaut, dann muss man sagen, es ist kaum, man kann es kaum schlimmer beschreiben, als dass es eine Zuspitzung menschheitsbedrohender Krisen gibt, die zweierlei umfassen. Zum einen tatsächlich die, ich sage jetzt mal, Entmenschlichung der Menschen durch Gewaltverhältnisse, durch Konsumverhältnisse, durch Entfremdung auf vielfältige Weise, das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, und zum anderen durch die Bedrohung und Zerstörung der ökologischen Bedingungen, unter denen menschliches Leben produziert und reproduziert wird. Und am schärfsten tritt natürlich dieses zerstörerische Verhältnis im globalen Süden zutage, wo die Verelendung ein gigantisches Ausmaß erreicht hat und immer weiter fortschreitet. Also es ist nicht so, dass die Vertreibung von bäuerlichen Existenzen und von Menschen, die von bäuerlicher Existenz leben, von ihrem Land ein Ende hat. Nein, es ist im Gegenteil so, dass sich beispielsweise inzwischen die Nachfrage nach bestimmten Produkten in den Industrieländern so auswirkt, dass im globalen Süden eben massenhaft in gigantischen Plantagen Soja oder Mais oder sonst irgendwas angebaut wird, wo früher die Leute ihre kleine Existenz mit Landwirtschaft bestritten haben. Und man kann viele Beispiele anführen. Es hat noch nie eine so krasse, eklatante Spaltung zwischen Arm und Reich gegeben. Die Tatsache, dass acht Menschen so viel besitzen wie die Hälfte der Weltbevölkerung, ist absurd. Und wir haben eben auch eine Zunahme von Gewalt, Ressourcenkriege, Kampf um Lebens- und Überlebensmöglichkeiten. Das ist in einem Umfang dramatisch, der sich natürlich auch in massenhaften Fluchtbewegungen zum Ausdruck bringt. Und ich finde, die Zuspitzung dieser Krisenhaftigkeit erlebt man, wenn man sich anschaut, wie sich im Grunde die Regierungen in den industrialisierten Ländern einig sind darin, dass es nicht darum geht, die Ärmsten und die Vertriebenen, die Elenden, die Entwürdigten, denen zu helfen, ihnen die Hand zu reichen, die Verhältnisse zu ändern, die sie in diese Lage versetzt haben, sondern sich abzuschotten, die Grenzen dicht zu machen, Deals mit Autokraten und Diktatoren einzugehen, um sich das Elend vom Hals zu halten. Also ich finde, das ist eine sehr zugespitzte Situation und die führt auch dazu oder geht einher mit einem Aufstieg von rechten, rassistischen, autoritären Politiken und Positionen, wie ich es mir vor 10 Jahren überhaupt noch nicht hätte vorstellen können, auch in Deutschland Ausdruck in der AfD im Parlament, aber eben ist es eben nicht nur die AfD. Zweiter Punkt, Marx und Engels sind übrigens wirklich ja ein Team gewesen, die haben ja im Grunde ganz vieles zusammen erarbeitet und Engels hat vieles fertig gemacht, was Marx nicht mehr hingekriegt hat und so, haben ja nicht ein vollendetes Werk geschaffen. Im Gegenteil, also vieles von dem, was wir heute rezipieren, ist nach dem Tod von Marx erst veröffentlicht worden, sondern sie haben, und das ist glaube ich auch in diesem Begriff, ich dass Marx kein Marxist war, ausgedrückt, sie haben im Grunde eine Werkstatt geschaffen, in der sie Grundlagen gelegt haben, die ich nach wie vor sehr, sehr elementar finde. Vielleicht kann man nicht mehr alles gebrauchen, was da erarbeitet worden ist, aber es ist eine ungeheuer schöpferische und hilfreiche Arbeit, die eben auf bestimmte Grundzüge achtet. Dazu gehört zum Beispiel, dass es darum geht, die Theorie und die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus allen gesellschaftlichen Bereichen zu rezipieren und daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und dazu gehört, das finde ich gerade am spannendsten, eben dass man Marxismus, den es nicht gibt oder den es nicht geben soll, aber dass sozusagen marxistische Theorie weiterentwickelt wird. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was linke Politik ganz dringend braucht und was auch stattfindet. Vielleicht nicht in dem Umfang, aber wie es sein sollte, aber doch nennenswert. Ich habe letzte Woche an der 50-Jahr-Feier von Medico International teilgenommen. Diese kleine emanzipatorische Hilfsorganisation arbeitet mit unter 50 Leuten, inzwischen seit 50 Jahren mit beachtlichem Erfolg. Und da hat sich, das ist übrigens aus meiner Sicht auch eine linke Politik, die da gemacht wird, und da hat Stefan Lessenich gesprochen, der ein Buch veröffentlicht hat, das heißt Die Externalisierungsgesellschaft, und der berichtet, und es war auch an dem Tag so, dass die Säle, in denen er spricht, übervoll sind, dass zu 80% junge Leute kommen, weil er etwas begrifflich fasst, was unterschwellig für ganz viele Menschen spürbar und beängstigend und beunruhigend ist, nämlich, dass wir auf Kosten anderer leben. Ich mache es jetzt mal ganz platt. Sehr, sehr viel ausgearbeiteter und eben auch mit den marxistischen Werkzeugen ausgearbeitet ist dieser Gedanke in dem Buch Imperiale Lebensweise von Uli Brandt und Markus Wissen zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus. Und das Spannende daran ist, dass er eben nicht einfach die Imperialismustheorie weiterführt, die ja nicht neu ist, die sagt, dass die rasante Entwicklung der industrialisierten Länder, oder heute sagt man der früh industrialisierten Länder, nur deshalb vonstatten gehen konnte, weil Rohstoffe, Arbeitskräfte, alle möglichen Zutaten aus anderen Teilen der Welt geraubt oder abgepresst oder irgendwie angeeignet wurden. Und dasselbe vollzieht sich natürlich immer noch. Also wir zahlen natürlich bei weitem nicht das, was notwendig wäre, um eine gute Arbeit zu finanzieren, wenn wir Klamotten einkaufen, die ganze Frage der Elektronik und der Mobilität und so weiter, die Ressourcen dieser Welt und auch die Senken, also sozusagen der Abfall, den wir produzieren, sind global höchst, höchst ungerecht verteilt. Und im Kern kann man eben sagen, nicht nur der Kapitalismus oder die Kapitalisten profitieren davon, die auf jeden Fall, sondern die imperiale Lebensweise ist tief in unsere Gesellschaften eingeschrieben. Und es entsteht ein großes Dilemma daraus. Also auf der einen Seite ist es eben so, dass soziale Ungerechtigkeiten hierzulande, es wurde gerade schon angesprochen, abgemildert und die Leute, ich sage jetzt mal, beruhigt werden können dadurch, dass eben Konsumgüter zu niedrigen Preisen für jeden zur Verfügung stehen. Wie schrottig die Sachen dann sind, sei mal dahingestellt, und es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich die Klamotten bei Pinky oder bei Hessnatur kaufe oder so, von der Qualität, aber letztlich egal. Es steht in beliebigem Umfang, kann man sagen, Konsumzeug zur Verfügung und es wird immer mehr. Zugleich ist es aber so, dass eben eine Gesellschaft, die so stark auf Konsumgüter ausgerichtet ist und Konsumgüter zugleich einen enormen Statuswert haben, Ausschluss produziert und sozusagen die Spaltung in der Gesellschaft über die Möglichkeit, einen bestimmten Konsum zu praktizieren oder nicht noch vertieft wird. Also ein Beispiel, was mir sehr nahe liegt, ist die Mobilität. Ist es vielleicht nicht mehr so wie vor 20 Jahren, dass das Auto ein Megamonster, das einzige Statussymbol ist und man sozusagen den Aufstieg einer Familie an der Größe des Autos vor der Haustür ablesen kann, aber ein bisschen ist es doch noch so. Und es ist eben tatsächlich so, dass 25% aller Haushalte kein Auto hat und davon 80%, weil sie es sich nicht leisten können. Also damit fängt es schon an. Und wenn wir dann keinen guten öffentlichen Nahverkehr haben und die Fahrrad- und Fußinfrastruktur nicht ordentlich ausgebaut ist, was ja der Fall ist, dann sind sozusagen diejenigen, die sich kein Auto leisten können, immer die Dummen. Und noch mal blöder dran als ohnehin schon, weil sie wenig Geld haben. Und an vielen anderen Beispielen kann man es ähnlich sehen. Aber in dieser Weiterentwicklung wird eben sehr, sehr schön ausgearbeitet, dass der Kern der sozialen und ökologischen Krisen in diesem imperialen Ausbeutungsverhältnis besteht und dass es keinen, ich sag mal, Ausweg daraus gibt, wenn wir nicht in der Lage sind und eine Politik durchsetzen, die eine solidarische Lebensweise ermöglicht, die eben nicht mehr auf Kosten anderer geht. Ich glaube, ein Grund, warum diese Theorie und diese Ausarbeitung so populär werden gerade, ist die Welle von Geflüchteten, die 2015 zu uns gekommen sind und sozusagen ja, das Elend vor der Haustür präsentiert haben und ja auch zu einer riesigen Welle der Solidarität geführt haben. Ich finde, das darf man überhaupt nicht geringschätzen und nicht ausblenden, wenn man über den Rechtsruck redet, weil es auf der anderen Seite eben auch eine unglaubliche Freisetzung von Empathie, von Hilfsbereitschaft, von Solidarität gegeben hat, die andauert. Nicht in gleicher Weise, aber die andauert. Der dritte Punkt, den ich sagen möchte, ist, dass die Erkenntnis von Karl Marx, dass Geschichte gemacht wird, ist auch ein bisschen platt, aber dass eben gesellschaftliche Verhältnisse in Raum und Zeit veränderlich sind und dass die Triebkraft für die Veränderung die Menschen selbst sind. Dass das eine ungeheuer wichtige und überlebensnotwendige Erkenntnis für linke Politik ist, denn die rechte Politik, sage ich jetzt mal als Gegensatz dazu, oder die neoliberale Politik, hat sich ja zu der Behauptung verstiegen, dass das Ende der Geschichte erreicht sei. Dass sozusagen jenseits kapitalistischer Produktionsverhältnisse nichts vorstellbar ist. Und darauf zu bestehen, dass das nicht das Ende der Geschichte sein kann, sondern dass andere Verhältnisse möglich, machbar, realisierbar von Menschen durchgesetzt und gelebt werden können, das ist, glaube ich, wirklich ein Markenkern von linker Politik. Wenn das nicht existiert, dann gibt es keine linke Politik. Ein zweiter Markenkern ist der Appell, der natürlich im Kommunistischen Manifest sehr plakativ am Ende steht: Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Klingt jetzt irgendwie so wie voll die Revolte und alle an die Gewehre und so, aber wenn man es von dieser Bildassoziation entkleidet, heißt es, dass sich all diejenigen, die nicht im Besitz der Produktionsmittel sind, in einer ähnlich problematischen Situation befinden und dass es notwendig ist, angesichts der ökonomischen Verflechtungen, die global sind, auch die Kraft des Emanzipatorischen global zu denken und nicht national. Das ist eine Auseinandersetzung, die inzwischen auch in der Partei Die Linke eine Rolle spielt. Die Frage, ob man, wenn man Politik entwickelt, sich vor allen Dingen auf diejenigen, die in Deutschland leben und arbeiten, konzentriert und auch auf deren Zustimmung heischt, oder ob man sich sozusagen den kosmopolitischen Ansatz nicht nehmen lässt, auch wenn es kompliziert ist und auch wenn es in widersprüchliche Konstellationen führt. Weil es ja tatsächlich so ist, beispielsweise Automobilindustrie, dass die Produktion von immer mehr Automobilen, von immer größeren, nachweislich erstens Ressourcen verbraucht, die wir nicht endlos haben, zweitens konkret, ganz konkret und praktisch Lebensbedingungen vernichtet oder Lebensgrundlagen vernichtet von Menschen, die ganz konkret und ganz praktisch heute leben in anderen Ecken der Welt, aber auch in den Städten zu Krankheiten führen und so weiter. Aber ja, die Beschäftigten in der Automobilindustrie, so sie noch in ordentlichen, tariflich gesicherten Arbeitsverhältnissen sind, haben eine relativ gute Situation, muss man sagen. Vielleicht könnte man sogar sagen, sie sind privilegiert auf eine gewisse Weise, auf andere Weise wieder nicht. Und dennoch halte ich es für dringend notwendig, auch übrigens innerhalb der Gewerkschaften über die Frage zu reden, was können wir eigentlich mit unseren Fähigkeiten, mit unseren ungeheuren technologischen, aber auch wissensmäßigen Kreativfähigkeiten anderes machen, als zerstörerische Automobile zu bauen? Ich finde, daran geht kein Weg dran vorbei, weil man sonst die ungerechten und zerstörerischen Verhältnisse verschärft. Und daran kann sich linke Politik nicht beteiligen. Und der letzte Punkt, der auch sozusagen so eine grundlegende Position ist, die Marx uns mitgibt, ist, was vorhin schon zitiert wurde, dass wir alle Verhältnisse umwerfen müssen, in denen Menschen geknechtet, erniedrigt, verachtet, also in denen der Mensch ein geknechtetes, erniedrigtes, verachtetes, verächtliches Wesen ist. Und das bedeutet, dass es wirklich um alles geht, dass es eben auch um sexuelle Unterdrückung geht, dass es auch um rassistische Diskriminierung geht, dass es auch um das Verhältnis von Kindern, also dass es auch um Kinderrechte und um alles Mögliche geht. Es geht nicht nur um den harten Kern der Arbeitsbeziehungen und sozusagen der Arbeitsverhältnisse. Das auch. Aber es ist eben viel mehr. Menschen leiden, erleiden Verhältnisse an ganz unterschiedlichen Stellen unterschiedlich heftig. Im Moment ist zum Beispiel für sehr, sehr viele ein ernstes, bedrohliches Problem, dass die Mieten so drastisch steigen. Und natürlich ist es ein gesellschaftliches Verhältnis, was Menschen verängstigt, bedroht und in Unruhe und zum Teil eben auch tatsächlich in existenzielle Nöte stürzen kann. Und natürlich muss man sich auch um solche Fragen kümmern, genauso wie man sich eben um die Rechte von Illegalisierten kümmern muss, die hier behandelt werden wie der letzte Dreck und die eingesperrt und in den Zügen angepöbelt werden. Also das sind, finde ich, so Situationen, in denen sich Linke überhaupt nicht zurücklehnen können und sagen, ja okay, aber es hat ja mit der Arbeitswelt nichts zu tun. Es geht wirklich um alle Verhältnisse. Vierter Punkt, die Praxis linker Politik ist, glaube ich, auf der Suche. Also es gibt nicht die eine linke Politik, wo man sagen kann, da wird sie gemacht, guckt es euch an, sondern es gibt ein breites Feld gesellschaftlicher Akteure, die politisch aktiv sind und die aus meiner Perspektive, und wahrscheinlich würden das alle hier auch teilen, linke Politik machen, selbst dann, wenn sie sich selber nicht als Linke bezeichnen. Das war schon bei der Gründung von ATTAC im Jahr 2000, also vor knapp 20 Jahren, bemerkenswert, dass sich dort Leute zusammengeschlossen haben und Organisationen weit in die kirchlichen Kreise hinein, die Weltläden und so weiter, die aus ihrer eigenen Warte niemals gesagt hätten, ich bin Linke, ich mache linke Politik, aber die aus der Warte der gesellschaftlichen Gerechtigkeit, Gerechtigkeit oder der Emanzipation, der globalen Gerechtigkeit betrachtet, natürlich in die Richtung arbeiten, dass Menschen selbstbestimmt und in gerechten, also frei, gleich und brüderlich leben können. Und wenn man sich heute anschaut, wo sich konkrete gesellschaftliche Auseinandersetzungen im Feld der linken Politik entwickeln, dann finde ich total spannend, dass es zumindest bei uns, aber das gilt auch für andere Länder um uns herum, ganz wenig nur noch der Kern der Arbeitsverhältnisse ist. Also die Industriearbeiter, die streiken und dem Kapital einen ordentlichen Batzen abtrotzen. Das findet immer weniger statt. Auch deshalb, weil die Belegschaften fragmentiert sind, weil die Durchsetzungskraft schwächer geworden ist. Aber ich glaube auch deshalb, weil andere Probleme inzwischen viel dringlicher sind. Und ein Feld, wo das tatsächlich im Bereich der Arbeit gerade stattfindet, ist die Auseinandersetzung um die Pflege. Das finde ich super spannend. Überall dort, wo es gelingt, in den Krankenhäusern auch Beschäftigte zu Streiks zu motivieren oder wo die Gewerkschaft bereit ist, diese Auseinandersetzung einzugehen, gibt es breite Solidarität in der Bevölkerung, was völlig klar ist, weil die Arbeit, die da getan wird, erstens eine gesellschaftlich dringend notwendige ist und wenn man in Richtung einer sozial-ökologischen Perspektive der Gesellschaft denkt, natürlich dieser ganze Bereich der Sorge und Pflege, der Care-Arbeit, wie es in der feministischen Theorie heißt, einen viel, viel größeren Stellenwert braucht. Das finde ich übrigens in dem Zusammenhang super spannend, Erich Fromm neu zu beleben und auch in diese Diskussion viel stärker einzubringen, weil die Frage, was macht eigentlich ein gutes Leben und was macht die Menschen zufrieden, glücklich, menschlich, also was macht ein menschliches Leben aus, wie kann der Mensch dem Menschen ein Freund werden, hängt natürlich ganz stark auch damit zusammen, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen Produktion und Reproduktion organisiert wird. Und solange es eben deutlich lukrativer und stärker gefördert und mit größerem Renommee ausgestattet wird, Autos und Panzer zu bauen, als Alte und Kranke zu pflegen, ist das eine schräge Ausrichtung und kann nicht zu einem guten Leben führen. Das Zweite ist, dass es eine neue Bewegung gibt, die, finde ich, im letzten Jahr mit 25.000 in Bonn schon einen ganz guten Auftritt hingelegt hat, nämlich die Klimagerechtigkeitsbewegung, die schon einen, finde ich, sehr guten kosmopolitischen Ansatz hat. Also da geht es nicht mehr um Umweltschutz, dass unsere Flüsse sauber werden und unsere Reviere nicht so hässlich umgebuddelt, sondern es geht tatsächlich um die Verbrennung von Kohle, die CO2 emittiert, ist halt nach wie vor der größte CO2-Emittent, vor allem die Braunkohle. Und ich finde, am ausdrucksstärksten ist gerade die Ende-Gelände-Truppe, also hauptsächlich junge Leute, die zu Tausenden im letzten und im vorletzten Jahr in die Kohlegruben eingedrungen sind, also ziviler Ungehorsam, mit der Überzeugung, dass es um sehr, sehr viel geht. Also wenn es nicht gelingt, die Klimaziele umzusetzen, die ja ohnehin schon viel zu weich sind, dann sind verheerende Entwicklungen zu erwarten, die man auch nicht mehr in den Griff kriegen kann. Also ich bin jetzt nicht eine Freundin von so einem Alarmismus, aber es ist auf jeden Fall eine gesellschaftliche Kraft, die das auf dem Schirm hat und die eine relevante linke Politik. Das Zweite oder das Dritte, was ich total spannend finde, ist, also die Klimagerechtigkeits- und Degrowth-Bewegung, würde ich mal zusammenfassen, unter der Überschrift Ausrichtung auf sozial-ökologische Verträglichkeit. Darum geht es. Also die sozialen Bedingungen und die ökologischen Herausforderungen zusammenzubringen. Da geht es um Umverteilung, da geht es um Entmachtung von Konzernen, da geht es um umweltgerechtes Wirtschaften und Konsumieren. Also es ist aber schon eine politische Position. Daneben gibt es, finde ich, sehr viele individuelle Positionen, da würde ich aber nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Eine in diesem Zusammenhang total spannende Publikation finde ich diese Broschüre Auf Kosten anderer, die ein Kollektiv, auch das finde ich eine tolle Entwicklung, von 15 jungen Leuten in anderthalbjähriger Arbeit sozusagen produziert hat, wo es darum geht, in welchen konkreten Lebensbereichen, weil es ja immer um die konkret sinnliche Tätigkeit der Menschen geht, sieht man das eigentlich, wie wir auf Kosten anderer leben und was bedeutet das? Das ist im Bereich der Ernährung, im Bereich der Mobilität, im Bereich der IT, also die ganze Computertechnologie, im Bereich der Finanzmärkte und noch an anderen Stellen ausgearbeitet. Genau, dann mache ich mal an der Stelle zu dem Punkt Schluss. Der letzte Punkt, ich bin überzeugt davon, dass man die Rechtsentwicklung und die Barbarei, die damit verbunden ist, schon jetzt in großen Teilen der Welt nicht stoppen kann durch eine starke Partei im Parlament. Also, um es mal ein bisschen ketzerisch zu sagen, selbst wenn die Linke die absolute Mehrheit bei der nächsten oder übernächsten Bundestagswahl bekommen würde, wären wir nicht in der Lage, die gesellschaftlichen Verhältnisse so zu revolutionieren, also tatsächlich grundlegend zu verändern, dass sie der sozialen und ökologischen Perspektive aller Menschen gerecht wird. Dazu braucht es die Veränderung der ganzen Gesellschaft, aller Institutionen, der Lebensweise aller Menschen, der auch internationalen und globalen Veränderungen. Das klingt ein bisschen hoffnungslos, ist es aber nicht, weil ich finde eigentlich, dass sich gerade in der Gesellschaft viel mehr tut als in den Parlamenten. Ich wollte nur an der Stelle auf diese Frage hinlenken, die dann gleich meine Baustellen aufmacht und auch daran erinnern, dass wir, wenn man die jüngere europäische Geschichte sich anschaut, in Griechenland eine enorm hoffnungsvolle Entwicklung hatten, als die sich mit Solidarity for All, einer breiten gesellschaftlichen Bewegung für Solidarität und Gerechtigkeit, gestärkt in einem Land, das immer rechts regiert war, plötzlich eine linke Mehrheit, also mit Syriza eine sozialistische Partei, sozusagen in eine absolute Mehrheitsposition gewählt wurde. Und ich habe jetzt kürzlich mit dem Pressesprecher von Syriza gesprochen, der damals total engagiert und euphorisch war, und die hatten wirklich total klasse Ideen, was man machen kann, um die Gesellschaft zu verändern und das sozusagen mit den parlamentarischen Möglichkeiten zu unterstützen. Und er war völlig frustriert und völlig mutlos und hat gesagt, wir können gar nichts machen. Wir können gar nichts machen. Die Finanzmarktakteure diktieren alles. Wir haben überhaupt keinen Handlungsspielraum. Das zeigt, wie kompliziert es ist und dass es eben nicht ausreicht, eine Idolfigur in den Raum zu stellen, die vielleicht hohe Popularitätswerte hat und in den Talkshows eine gute Figur macht, und zu sagen, wählt alle Mélenchon, Sarah Wagenknecht oder wen auch immer, dann wird es schon. Das wird nicht reichen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den marxistische oder den linke Politik unter dem Stern von Marx verinnerlicht hat, dass eben gesellschaftliche Verhältnisse mehr sind als parlamentarische Repräsentation. So, jetzt komme ich zu den Baustellen, die ich ansprechen möchte und über die wir vielleicht auch schnell ins Gespräch kommen können. Vor diesem Hintergrund, den ich jetzt gerade zuletzt genannt habe, ist natürlich schon die riesig große Frage, was bedeutet eigentlich Revolution, beziehungsweise also die Diktatur des Proletariats, glaube ich, können wir uns gar nicht vorstellen, mögen wir uns auch nicht vorstellen, aber es geht ja schon um Macht. Also es geht ja schon darum, wer in der Lage ist, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu gestalten. Wer und wie in die Lage versetzt wird, Gesetze zu erlassen, die Regeln zu bestimmen, unter denen Menschen leben und arbeiten. Also es geht um die Machtoption. Und die Frage ist, wie sich quasi Machtoptionen jenseits von parlamentarischen Mehrheiten denken lassen. Wie entsteht Wirkmächtigkeit im Alltag? Wie werden Menschen ermächtigt, auch ermutigt, ihr Leben selbst zu gestalten und die Gesellschaft sozusagen mitzugestalten? Da gibt es, finde ich, bei uns total wenig konkrete Beispiele. Ich finde, es gibt immer so Blitzlichter, wenn beispielsweise gestreikt wird und sich plötzlich die Beschäftigten eines Betriebes bewusst werden darüber, dass sie es ja sind, die darüber entscheiden, ob da jetzt produziert wird oder nicht. Das ist ja normalerweise komplett anders. Normalerweise entscheidet ja der Chef, was gemacht wird. Und nur in einer solchen super Sonderausnahmesituation kehren sich die Machtverhältnisse an dieser kleinen Stelle um. Deshalb war das auch immer aus linker Perspektive total wichtig, dass es zu solchen Kämpfen kommt. Weil die Leute nur in solchen Auseinandersetzungen ihre eigene Wirkmächtigkeit erfahren können. Jetzt ist es eben viel schwieriger geworden, in der zerklüfteten Arbeitswelt auf dem Feld wirkmächtig zu werden. Deshalb finde ich, ist es eine total spannende und wichtige Frage, welche Erfahrungen gibt es sonst noch mit Wirkmächtigkeit? Also in den USA gibt es eine lange und spannende Tradition der Direct Action, Organizing und direkte Aktion. Also ich weiß nicht, kennen vielleicht einige den Film von Michael Moore, genau, Justice for Senators, wo sich Reinigungskräfte, die absolut mies behandelt werden, auf ganz kreative und mutige Art ermächtigen und praktisch durchsetzen, dass sie übernommen werden und dass sie besser bezahlt werden und das eben sehr konkret machen. Oder es gibt auch jetzt Beispiele in Bolivien zum Beispiel, in Bogota, wo Obdachlose gemeinsam mit, ich sage jetzt mal, linken Aktivisten leerstehende Häuser instand setzen, also auch zerfallene Häuser, und sich wohnlich einrichten. Das ist auch eine Form von Ermächtigung. Also ich mache mir mein Zuhause selber. Ich muss nicht warten, dass mir irgendein Vermieter gnädigerweise irgendwas anbietet, was ich bezahlen kann. Die Frage der Verkehrsverhältnisse. Auch da gibt es Punkte, also Momente der Ermächtigung, wenn zum Beispiel in Berlin einmal im Monat tausende Fahrradfahrer einfach auf der Straße fahren. Es ist großartig. Also wer das mal mitgemacht hat, ich gehe da immer mit, ich fahre da immer mit, ist einfach total schön zu sehen, was möglich ist, wenn die Herrschaft nicht bei den Autos, bei den Autofahrern liegt, sondern bei den anderen. Und ich glaube, dass es solche Momente der Alltagserfahrung braucht, wo Leute spüren, aha, ich kann das ändern. Aber das reicht eben nicht, sondern die offene Frage ist, wie kommt das zusammen und wie wird daraus wirklich eine gesellschaftsverändernde Kraft? Weil die Vorstellung, dass man es dann irgendwie an eine Partei delegiert, das hat ja in der Vergangenheit auch nicht geklappt. Also es ist ein gescheitertes Modell linker Politik. Aber was anderes haben wir irgendwie auch noch nicht. Ich glaube, das ist eine wirklich große und wichtige Baustelle, an der alle arbeiten müssen, die da was beitragen können. Auch übrigens solche Momente der Selbstermächtigung schon ein bisschen weiterentwickelt, total spannend in Rojava oder dieser Region, auch bis Erdogan das wirklich kaputt gehauen hat, in Kurdistan, in der Türkei, wo das Modell der demokratischen Autonomie praktiziert wird. Auch unter beschränkten Bedingungen, also staatliche Gewalt liegt beim türkischen Staat, Steuereinnahmen gehen nicht. Trotzdem haben die in Riesenstädten wie Diyarbakir und anderen Selbstverwaltungsstrukturen aufgebaut mit paritätisch besetzten Gruppierungen. Ich war dort in Suruc in einem riesigen Flüchtlingslager an der syrisch-türkischen Grenze. Und es war wirklich beeindruckend zu beobachten, wie die auch in dem Flüchtlingslager gleich sozusagen Räte gebildet haben und die Stadtteilräte eben mit denen gemeinsam die Essensversorgung organisiert haben, Spendenkampagnen, Unterricht für die Kinder und so weiter. Also eine Form von Selbstbestimmung, die wirklich eindrucksvoll ist. Dasselbe gilt für Rojava. Dann zweite Baustelle, die Macht der Medien. Das ist, glaube ich, auch was, wo Sie viel dazu beitragen können, die ja auf unterschiedliche Art und Weise wirksam ist und aber eben im Großen und Ganzen, sage ich jetzt mal, im Mainstream nicht emanzipatorisch, also nicht dazu beiträgt, dass die Menschen selbst ermächtigt werden und selbst die Verhältnisse, also ihr Leben in die Hand nehmen oder die gesellschaftlichen Verhältnisse gestalten. Und da spielen natürlich nach wie vor Radio, Fernsehen vor allem und auch bestimmte Printmedien eine Rolle, aber zunehmend natürlich auch die sogenannten Social Medias, die ja keine Social Medias sind, sondern zutiefst kapitalistische Veranstaltungen. Also ich habe jetzt gerade noch mal so Zahlen gesehen, dass die Erwartung der Entwicklung der Werbeausgaben eben für Smartphone-Werbung also das ist eine super rasante Entwicklung, irgendwie auf den, jetzt muss ich mal gerade schauen, ob ich das jetzt gerade finde, also auf zig Milliarden Euro hin sich entwickelt. Das heißt, dass also die Online-Werbung auf Smartphones wird ja von den großen Konzernen nur deshalb gemacht, weil es ein lohnendes Geschäftsfeld ist. Also das würden wir ja sonst nicht machen. Und das hat eben mit sozialen Beziehungen herzlich wenig zu tun, sondern es ist eben ein sehr ausgeklügelter Mechanismus, bestimmte Bedürfnisse für soziale Interaktion, Kommunikation von Menschen für ein kapitalistisches Geschäftsmodell zu nutzen. Aber es hat natürlich enorme Auswirkungen, also auf Kinder, auf Jugendliche, auch auf das Verhalten von Erwachsenen. Und wir haben die Diskussion natürlich auch in der Linken und in den Akteuren linker Politik. Also sind die Campaign-Kampagnen, so toll sie sind, wo man irgendwie klicken kann und sagen, ja, ich bin auch gegen diese Schweinemasthalter und ich will die Biene retten und mit 5 Euro rettest du den Regenwald und so. Das ist ja alles nicht super schlecht und es sind immer auch interessante Aufklärungsmomente dabei. Aber es passiert halt sozusagen vollständig individualisiert in der Regel. Also man sitzt eben an seinem Ding und macht Klick und damit ist es dann auch. Und die Frage ist, wie gelingt es, Orte der Interaktion und des gemeinsamen Tuns neu zu beleben, die es natürlich früher in der großartigen Arbeiterbewegung zuhauf gegeben hat. Ja, die haben alle im selben Wohngebiet gewohnt, die sind in den gleichen Bildungsverein gegangen, die haben die Ausflüge mit ihren Kindern zusammen gemacht. Das gibt es ja alles überhaupt gar nicht mehr. Und das finde ich auch nochmal eine große Herausforderung, wie soziale Beziehungen auch für für linke Politik geschaffen, neu gestaltet werden können, die aus dieser Vereinzelung herausführen. Und der letzte, genau, dritter Punkt, dritte Baustelle, die Kultur linker Politik. Also es gibt ja zu Recht oder zu Unrecht, aber leider meistens zu Recht, die Vorstellung, dass Linke immer streiten und dass es irgendwie immer um Mehrheiten durchkämpfen geht und so. Das stimmt leider. Ich finde wirklich prima Ausnahmebeispiel ist ATTAC, das eben aus der Erkenntnis heraus, dass die Gesellschaft ungeheuer pluralistisch ist und sehr unterschiedliche Lebenserfahrungen aber und konkrete Zugänge zu Emanzipation notwendig sind, um alle mitzunehmen und diese Erfahrungen eben auch wertvoll sind, dass man deshalb im Konsens entscheiden muss, damit niemand überstimmt werden kann, sondern eben, Es ist ein entwickeltes Konzept, ja, das klingt jetzt so, alle müssen einverstanden sein, oh, dann dauert es ewig, so kommt man ja nie zu was, stimmt aber nicht. Also es ist eben eine andere Art und Weise, zu Erkenntnissen und zu Entscheidungen zu kommen, als per Mehrheit abzustimmen. Also es geht immer um diesen Punkt, den Marx auch total stark gemacht hat, den dialektischen Punkt, alles zu prüfen und das Gute zu behalten und das als kollektiven Prozess zu organisieren. Also die unterschiedlichsten Meinungen, Positionen, Erfahrungen zu wertzuschätzen und sie nicht von vornherein sozusagen zu verwerfen. Achtsamkeit ist auch sowas, was in diese Kategorie reinkommt. Und ich glaube, dass auch da die Erich-Fromm-Gesellschaft vielleicht hilfreiche Angebote machen könnte, wie man das lernt. Genau. Der vorletzte Punkt ist, der hängt so ein bisschen damit zusammen. Also Marx hat sich ja nicht mit der Diktatur des Proletariats sozusagen zufrieden gegeben, oder das war nicht das Einzige, was er als Vision formuliert hat. Eigentlich hat er ja die Utopie ausgeklammert und hat gesagt, es geht um Wissenschaft. Aber man braucht natürlich schon irgendwie sowas wie konkrete Utopie, also eine Vorstellung davon, wie es besser gehen kann, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten. Also was gibt die Entwicklung der Gesellschaft, der Industrie, der Produktivkräfte im weitesten Sinne eigentlich her? Was könnte man damit eigentlich alles Tolles machen? Also wenn man nur das Thema Ernährung nimmt, ist es eben so, dass die Weltbevölkerung viermal ernährt werden könnte und trotzdem verhungern zigtausende Menschen. Das ist ein unglaubliches Verbrechen, muss man wirklich sagen. Also diese Vorstellung, dass es anders gehen kann, muss aber natürlich konkretisiert werden. Und was ich sagen wollte, Marx hatte ja eben als anderes Bild die Assoziation der freien Individuen. Also das, was dann irgendwie in der marxistisch-leninistischen Lehre als Kommunismus bezeichnet wurde. Also erst müssen wir mal durch den Sozialismus und so, und dann kommt der Kommunismus irgendwann. Aber ich glaube, dass die Frage, wie eigentlich die freie Assoziation der Individuen zur Produktion und Reproduktion von Gesellschaftlichkeit führen kann, dass das eine hochspannende und überaus relevante Frage ist, die eben nicht irgendwie im Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern sehr konkret gestaltet werden muss. Wir haben kürzlich ein total spannendes Forum zu Amazon gemacht. Die Beschäftigten von Amazon streiken seit 5 Jahren, um einen Tarifvertrag durchzusetzen. Das ist kein Jubiläum, weil man sagen muss, 5 Jahre lang gestreikt und immer noch kein Tarifvertrag, ist natürlich echt krass. Und der reichste Mann der Welt, Jeff Bezos, der Chef von Amazon, wird vom Internationalen Gewerkschaftsbund als schlimmster Chef der Welt tituliert und von der Bild-Zeitung bzw. von Axel Springer mit dem Award für besonders zukunftsfähige Geschäftsmodelle ausgezeichnet. Ein wirklich großer Skandal, gegen den wir mobilisiert haben. Und haben so ein Forum gemacht, wo eben die Beschäftigten selber, die Soli-Gruppen, aber auch Leute, die diese ganzen Datenkrake, die Intervention von Amazon, gezielte Intervention in den Alltag der Menschen analysieren und beschreiben, was da eigentlich abgeht. Und dann auch so eine aus der Aktion Agrar, die sich gegen Amazon Fresh wenden, die diesen Lebensmitteldienst jetzt aufblasen und damit natürlich die ganze Frage der direkten Vermarktung und so weiter konterkarieren. Also spannendes Feld, und alle Beteiligten waren total begeistert, dass sie dieses ganze Panorama gesehen haben. Und die Beschäftigten haben gesagt, Mensch, so haben wir uns das überhaupt noch nie überlegt, aber das stimmt ja, das ist ja Wahnsinn, was da gemacht wird, ja, und mit dieser Geißel Amazon Prime, und da werden die Leute ja wirklich sozusagen genötigt, das immer da zu bestellen und so eine Flatrate für noch mehr Konsum. Und da entstand in so einer Gruppe die Idee, mal dazu zu arbeiten, wie denn eigentlich eine Versorgung mit Bestellungen übers Internet so organisiert werden kann, dass sie sozial und ökologisch sinnvoll und verträglich ist. Also an so einer Stelle das mal zu konkretisieren und zu sagen, okay, ihr wollt jetzt nicht, dass wir Amazon boykottieren, weil da eure Arbeitsplätze dranhängen. Okay, ist ja nachvollziehbar, so ist es ja. Aber wie könnte es denn anders aussehen, wenn wir diesen Jeff Bezos in die Wüste jagen und seine Milliarden für vernünftige Dinge einsetzen? Was würden wir denn da draus machen? Und ich glaube, an solchen Punkten braucht es Konkretisierung und wieder sowas wie früher in den Gewerkschaften oder in linken Kreisen immer mal Arbeiterliteratur gemacht worden ist, also Literatur der Arbeitswelt, wo die Leute reflektiert haben, was mache ich da eigentlich, was könnte man sonst machen und so. Also aus dieser Bewusstlosigkeit der bestehenden Verhältnisse auszubrechen, Optionen zu finden, konkrete Utopien zu entwickeln. Ich glaube, das wäre auch eine spannende Herausforderung. Genau, das war der letzte Punkt und damit bin ich jetzt erstmal durch mit meinem Diskussionsangeboten. Danke.